Militär aktuell, der Podcast zu Militär und Sicherheit.
Sie heißen Pandur, Ulan, Piranha, Eagle, Douro. Die Fahrzeuge von General Dynamics European Land Systems, kurz GDELS, bringen dabei viele Tonnen auf die Waage. Ob Schützenpanzer oder Führungsfahrzeug, die Firma GDELS baut Militärfahrzeuge für den robusten Einsatz. Ebenso produziert man Artillerie- und Brückensysteme. Das Unternehmen ist 2003 entstanden, unter anderem nach einer Übernahme von General Motors Defense, MOVAG und Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeuge. Der Hauptsitz befindet sich in Spanien. Daneben existieren aber noch Standorte in Österreich, die ehemaligen Saurer-Werke in Wien, in der Schweiz, in Rumänien, in Deutschland, in Tschechien und in Dänemark. GDELS gehört zum US-Konzern General Dynamics, kurz GD, und die Kunden für diese militärischen Mobilitätslösungen sind Streitkräfte in 50 Ländern, darunter 20 aus NATO bzw. EU. Für diese Podcast-Folge sind wir in die Schweiz gereist und haben am Standort in Kreuzlingen am Bodensee die exklusive Möglichkeit für ein Interview bekommen. Dem nicht genug, denn danach gibt es sogar noch eine Führung durch die Produktion im benachbarten Tegerwilen. Mein Name ist Stefan Tesch und jetzt geht's los mit dem Interview. Ja, und vor mir sitzt jetzt Thomas Kaufmann von der Firma GDELS. Herr Kaufmann, Sie sind seit 2011 bei diesem Unternehmen. Sie sind heute in der Position des Vice President International Business and Services sowie Geschäftsführer GDELS Deutschland. Sie haben auch eine Station in Österreich, davor bei GDELS Steyr in Wien. Davor waren Sie Senior Vice President bei Kraus Maffei Wegmann, heute als KNDS bekannt. Sie haben Wirtschaft und Politik studiert, Sie halten auch ein Doktorat. Und noch weiter davor waren Sie Offizier in der Bundeswehr. Herr Kaufmann, willkommen am Podcast.
Ja, herzliches Grüß Gott, Herr Tesch, freue mich sehr.
Danke, dass Sie uns hier in die Schweiz eingeladen haben. Ich würde gerne anknüpfen zu Ihrer kurzen Vorstellung. Sie waren ja Offizier in der Bundeswehr. Was haben Sie da gemacht und warum dann auch der Switch in die Privatwirtschaft?
Ja, meine Karriere bei der Bundeswehr hat natürlich vor über 20 Jahren geendet, nicht begonnen. Ich bin 89, Zeiten des Kalten Krieges, als junger Offizier, war der Reserveoffizier, war zur Bundeswehr gegangen. Habe dann eine Karriere durchlaufen, war Fallschirmjäger. Und der Militärpolizist, also Feldjäger, wie wir das sagen, habe auch bei der Bundeswehr studiert und meine Doktorarbeit über Strategie geschrieben. Damals dachte ich, dass das Ganze vielleicht mehr von historischer Qualität und Bedeutung sein wird, dass ich dann später, wenn ich dann etwas gereift bin, in der Industrie feststellen muss, dass wir vor ähnlichen Situationen stehen wie vor 30 Jahren. Es ist natürlich bemerkenswert.
Was hat Sie damals bewogen, in die Privatwirtschaft zu wechseln?
Ich glaube, es war der Wunsch, das angewandte Wissen, was wir gelernt haben, einfach in einem anderen Umfeld dann auch zu gestalten. Familiäre Punkte. Das war die Zeit, als die ersten Auslandseinsätze begonnen haben und ich gemeinsam mit einer Frau einfach besprochen habe, wie sehen wir gemeinsam unsere Zukunft. Und dann dachte ich, der Weg wird mich in die Wirtschaft führen entsprechend.
Was nehmen Sie alles aus der Bundeswehr mit jetzt als Manager und auch noch weiter gefragt, ist sozusagen ein militärischer Background bei Ihnen im Unternehmen auch Voraussetzung für eine Managementfunktion?
Also er ist definitiv nicht Voraussetzung, jetzt in meiner Funktion natürlich als Vertriebsleiter unserer Unternehmensgruppe ist es sehr hilfreich, zum einen den Kunden in seiner Welt, in seiner Begrifflichkeit zu verstehen. Und natürlich auch übersetzen zu können, wenn wir technisch, also unsere Produkte, wenn Sie sehen, unsere Fahrzeuge sind im Prinzip ja technische Lösungen für militärische Anforderungen. Und das ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man das Militär versteht, das militärische Denken. Kameradschaft habe ich sicherlich bei der Bundeswehr gelernt. Wir nennen das jetzt hier dann unter Kollegen oder Freundschaft. Ich denke, es sind viele Bereiche, die man dort übertragen kann. Und ich bin ja letztlich als Offizier und jetzt natürlich in der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie eigentlich so meinem Kernelement treu geblieben. Hat sich immer ums Militär gedreht, mein Leben lang.
Welchen Dienstgrad tragen Sie?
Ich bin Hauptmann und Kompanieführer gewesen und war auch in verschiedenen Stäben. Hatte auch die Möglichkeit, im Ausland natürlich auch Dienst zu tun. Insofern war das eine sehr, sehr bewegte und lehrreiche Zeit. Möchte ich definitiv nicht missen.
Dann kommen wir in die Jetzt-Zeit. Uns würde jetzt interessieren bei GDELS, wie steht es denn um die aktuelle Auftragslage, wenn man da ein bisschen die Meldungen aus Ihrem Unternehmen verfolgt. Es werden unter anderem 5000 Fahrzeuge des Typs Eagle für die Bundeswehr produziert, über 200 Pandur für das österreichische Bundesheer, Brückensysteme für Norwegen, für Großbritannien und so weiter. Können Sie so nett sein, uns da einen Überblick noch zu geben?
Ja, ich denke, wir haben im letzten Jahr waren sehr erfolgreich am Markt. Das ist natürlich, da wir einen Krieg in Europa haben und damit sich natürlich auch in Deutschland nennt man das Ganze Zeitenwende, dass sich die Zeit gewandt hat. Wir unsere Streitkräfte wieder rüsten müssen, um Frieden und Freiheit in unseren Gesellschaften in Europa sicherstellen zu können. Ist natürlich jetzt die Industrie gefordert, dort Lösungen anzubieten. Sie wissen, wir hatten in den letzten Jahren bei vielen unserer europäischen Kunden, aber auch international, war eigentlich mehr der Sparkurs. Es ist vieles an Gerät mittlerweile dann ins Alter gekommen. Die Ausstattung ist entweder veraltet, es ist zu wenig von der Ausstattung hier. Insofern, was Sie momentan sehen, was wir erleben als Industrie, ist sicherlich jetzt die Zeitenwende übersetzt. Und wie Sie vorher sagten, Stückzahlen von 3.000 bis 5.000 Eagle-Fahrzeuge in Deutschland sprechen da eine eigene Sprache. Sprechen natürlich dahingehend eine eigene Sprache, dass der Kunde uns auch zutraut und vertraut, dass wir industriell als professioneller Industriepartner die Fahrzeuge auch abliefern können. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass es eigentlich nicht nur darum geht, zu sagen, Aufträge zu ergattern und das Ganze betriebswirtschaftlich dann unternehmerisch umzusetzen. Ich verkaufe keine Kaugummis, sondern ich verkaufe Systeme. Unser Unternehmen entwickelt und stellt Systeme her, die eine politische Bedeutung entfalten. Und wenn Sie sich das sicherheitspolitische Umfeld anschauen, dann sehen Sie, dass aktuell eben die Lieferung, die Lieferfähigkeit, und zwar in der geforderten Stückzahl, wie unsere Kunden das benötigen, in der Qualität und natürlich auch im Kostenrahmen, dass es entsprechend abgeliefert wird. Also das eine ist der Auftragseingang, aber die Arbeit beginnt für uns, dass wir das, was wir dem Kunden dann versprochen haben, auch zeitgerecht einlösen. Und da sind wir sehr, sehr fokussiert als Unternehmen.
Das heißt, diese Zeitenwende, die Sie angesprochen haben, auch viele Politiker benutzen diesen Begriff, den spüren Sie schon derzeit im Unternehmen. Sie haben ja auch Produktionskapazitäten in Deutschland ausgebaut, beziehungsweise bauen die auch gerade aus, und das sind so ungefähr 400 neue Arbeitsplätze bis 2029. Wie sind da Ihre Prognosen, warum dieser Aufbau?
Naja gut, wir haben jetzt speziell natürlich für unseren deutschen Kunden, für die Bundeswehr, und Deutschland entwickelt sich ja aktuell auch zum größten Verteidigungsmarkt in Europa, und die Anforderungen, die wir haben. Wir hatten vor 3 Jahren begonnen, unsere Kapazitäten im Rahmen der sogenannten 24-500-Strategie zu entwickeln. Das heißt, wir haben unsere Prozesse so vorbereitet, unsere Kapazitäten so ausgerichtet, dass wir in der Lage sind, unseren Kunden 24 Monate, also 2 Jahre, und ein bisschen auf die Konfigurationen nach Vertragsunterschrift, Serienfahrzeuge liefern zu können. Und die 500 steht für 500 Fahrzeuge Radpanzer Piranha oder 500 Eagle im Jahr. Also insgesamt, wenn Sie es anschauen, für Deutschland haben wir damit eine Produktionskapazität von 1000 Fahrzeuge im Jahr, die wir bei Bedarf dem Kunden liefern können.
Das ist rein hypothetisch gefragt, würde ich jetzt einen Schützenpanzer Escort oder Ulan, wie er in Österreich heißt, bestellen, dauert es 24 Monate, bis ich ihn in der Garage habe.
Genau. Wenn wir es definiert haben gemeinsam, und Sie haben das Fahrzeug, da wird es ungefähr 24 Monate dauern. Es ist nicht so, wenn Sie sich Deutschland anschauen, wir haben eine sehr hohe Nachfrage an unser amphibisches System M3. Das ist im Prinzip eine Brücke, über die gepanzerte Fahrzeuge übersetzen können. Ist eigentlich wie so ein System, das sich verwandeln kann von einem Fahrzeug into eine Fähre. Und dann können Fahrzeuge mit über 100 Tonnen übersetzen. Der Bedarf in den letzten Jahren ist unter dem Stichwort militärische Mobilität, ist die Nachfrage sehr gestiegen. Wir beliefern mittlerweile 95% der NATO-Streitkräfte in diesem System, M3. Und dann war eben für uns die Frage und beziehungsweise die unternehmerische Verantwortung und Aufgabe, eben unseren Kunden genau das anzubieten, dass wir, egal wie der Bedarf sein wird, innerhalb von 2 Jahren liefern können. Daraus ergab es, dass wir zum Beispiel Kaiserslautern ausgebaut haben, Kapazitäten für die M3 dort verdoppelt. Aber auch im Bereich von unseren Radpanzern Piranha bauen wir ein neues Werk auf hier am Bodensee. Wir haben bereits ein Werk in Betrieb in Deutschland, wo wir für ein größeres Projekt Piranha-Fahrzeuge in Serie bereits liefern, die in Deutschland hergestellt werden. Wir bauen unseren Standort in Norddeutschland, in Neubrandenburg weiter aus. Da entsteht ein neues Systemunterstützungszentrum. Wir bauen unseren Standort Sembach weiter aus. Wir erhöhen unsere Kapazitäten momentan sehr signifikant.
Hier am Standort in Kreuzlingen, wo wir uns jetzt befinden, was wird hier produziert?
Also hier an unserem Standort in Kreuzlingen und Tägewilen, wir haben hier 2 Standorte, entwickeln und bauen wir den Eagle, also das gepanzerte Fahrzeug, das ist ein Jeep im Prinzip, und den Radpanzer Piranha. Und darüber hinaus sind wir hier an dem Standort, das ist der Standort der GDE, das MOVAG, da sind wir auch das Kompetenzzentrum für Antriebstechnologie. Das heißt, sämtliche Antriebsstränge, die wir innerhalb des Konzerns als GD verkaufen, werden hier produziert. Unser Piranha ist weltweit der erfolgreichste und weitverbreiteste Radpanzer überhaupt.
Damit unsere Zuhörer jetzt ein Gefühl bekommen, die Produktion ist eins, das dauert 24 Monate maximal, haben Sie gesagt. Wie lange dauert es, bis das dann wirklich beim Kunden ankommt, weil es ja auch diverse Freigaben und Abnahmen gibt?
Es kommt natürlich darauf an, ob es sich um eine Folgebeschaffung handelt. Das heißt, der Kunde hat das Fahrzeug bereits qualifiziert und auf Herz und Nieren erprobt. Das sind normalerweise Erprobungszyklen, wo so ein Fahrzeug, wenn es ein neues Produkt ist, das die Streitkräfte einführen, dann unter militärischen, operativen Bedingungen testen. Sie werden teilweise natürlich auch entsprechend zerstört. Also es werden zerstörerische Tests durchgeführt, um zu wissen, wie hoch die Schutzgrade des Fahrzeugs sind. Und ich denke, zwischen 12 und 24 Monaten sind dann auch diese Truppenerprobungen und Nachweisführungen, bis ein Fahrzeug letztlich dann in die Truppe eingeführt werden kann.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, in einigen Armeen gibt es ja natürlich auch einen Altbestand an Fahrzeugen. Derzeit gibt es aber eine große Zeitenwende, wie auch schon gehört. Setzen Kunden eher auf die Modernisierung von einem Altbestand oder investiert man überhaupt gleich in neue Systeme? Wie ist denn da so das Verhältnis?
Das ist eine interessante Frage. Es ist eine Kombination von beidem, weil wir ja vor der Aufgabe stehen, gerade hier in Europa und mit der geopolitischen und sicherheitspolitischen Lage, dass wir zum einen verteidigungsfähig sein müssen und über die nächsten Jahre unsere Verteidigungsfähigkeit signifikant steigern müssen. Das heißt, die Einsatzbereitschaft bestehender Systeme ist im Prinzip der Bestand, mit dem die Bundeswehr, mit dem die anderen Streitkräfte, wenn sie morgen ins Feld ziehen müssen, ins Feld ziehen. Nichts, auf was man dann bekommen könnte, sondern man hat dann das, was man hat. Das heißt, für uns ist zum einen natürlich die Anstrengung, bestehende Systeme nachzurüsten oder instand zu setzen, damit sie betriebs- und betriebsbereit sind. Und auf der anderen Seite neue Systeme möglichst schnell den Kunden zuzuliefern. Aber ich glaube, Ihre Frage ging ein bisschen in eine andere Richtung, zu sagen, also was sehen wir in der Ukraine? Und wenn Sie sagen, unsere Systeme, wir sehen natürlich auch dort neue Trends bzw. Veränderungen der Kriegsführung, auf die wir reagieren müssen. Wir screenen und analysieren natürlich permanent auch mit unseren Fachleuten und externen Stellen die Anforderungen, wie wird das Gefechtsfeld der Zukunft aussehen, was werden unsere Streitkräfte benötigen und in einer möglichen Auseinandersetzung natürlich auch als Sieger vom Feld gehen zu können. Und das sind wir natürlich auch gehalten, als Unternehmen auf gewisse neue Bedrohungslagen, Bedrohungsarten zu reagieren.
Was sind da Ihre Ableitungen aus diesen Beobachtungen, die Sie jetzt angesprochen haben?
Naja, wir sehen natürlich auf der einen Seite die Drohnenkriegführende Ukraine. Es wird ja auch sehr viel über Drohnen gesprochen. Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, man sollte mehr Drohnen beschaffen und weniger andere Systeme. Wir sind der Meinung, dass wir den richtigen Mix dafür brauchen, bestehender Systeme und auch neuer Systeme. Insofern gehen wir davon aus, dass die Drohnen jetzt nicht und wenn ich jetzt sage Kriegskunst, dann meine ich das jetzt im wissenschaftlichen Sinne, dass also die Kriegskunst geändert wird, oder in angelsächsisch würde man Warfare sagen, sondern es ist ein evolutionärer Prozess und das sind eben neue Bedrohungen, die sich sicherlich aus der Drohnen und der unbenannten Welt ergeben, die sind definitiv ernst zu nehmen und darauf brauchen wir wirksame Lösungen.
Das heißt, in Ihrem Fall ist das konkret der Schutz von Fahrzeugen gegen Drohnen?
Es ist in unserem konkreten Fall zum einen der Schutz von Fahrzeugen, aber auf der anderen Seite natürlich auch der Einsatz von Drohnen als Wirkmittel, die auf unseren Fahrzeugen integriert sind. Also wir schauen uns immer die defensive Komponente an und natürlich auch die offensive Komponente dieser Technologien.
Lang hat man geglaubt, die Panzerwaffe hat keine allzu große Zukunft. Das hat sich jetzt auch maßgeblich verändert, diese Sicht.
Ja, das ist richtig. Und man darf natürlich nicht den Fehler machen und eine kriegerische Auseinandersetzung, die Ukraine aktuell ertragen muss durch den Aggressionskrieg Russlands, dass wir genau diesen Krieg, den wir dort sehen, als Blueprint sehen können, wie vielleicht ein Krieg mit der NATO aussehen könnte. Warum sage ich das? Wenn Sie sich anschauen, 2022 war das sicher ein Offensivkrieg, den Russland führen wollte, möglichst schnell beenden. Ich glaube, in der Rückschau und Analyse sind sehr viele Landsysteme auch nicht nach ihren taktischen und operativen Einsatzgrundsätzen eingesetzt worden. Und damit hat sich der Krieg natürlich von einem Angriffskrieg in einen Stellungskrieg gewandelt. Und die ukrainischen Streitkräfte, das ukrainische Volk zeigt natürlich auch sehr klar, dass sie für ihre Freiheit kämpfen. Und damit sehen wir in der Ukraine natürlich jetzt eine Auseinandersetzung, die in vielen Bereichen mit Waffensystemen geführt werden, schlichtweg, weil die Ukraine über andere Mittel nicht verfügt. Also so eine Art Workaround. Wenn die Ukraine über weitreichende und tiefreichende Präzisionswaffen verfügen würde in der entsprechenden Anzahl, dann wäre wahrscheinlich der Einsatz von Drohnen in manchen Bereichen anders gewesen. Jetzt sehen wir den massiven Einsatz von Drohnen. Wir sehen auch die neuen Gefahren. Und wir müssen jetzt darauf reagieren. Wir haben diesbezüglich vor über 2 Jahren entsprechend auch eine Drohnen-Taskforce eingesetzt, dass wir als Fahrzeughersteller im Prinzip analysieren, welche Art von Drohnen treten auf. Drohne ist ja nicht gleich Drohne. Wie sind die Wirkmittel und wie sind die Wirkmittel, die Drohnen entfalten können auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie kann man sich gegen Drohnen schützen? Und dieses Spektrum ist sehr komplex. Es ist eine Technologie, die sich sehr schnell weiterentwickelt. Und wir müssen diese Geschwindigkeit aufnehmen. Und wenn wir sie aufgenommen haben, müssen wir sie auch halten. Und da letztlich dann, wie gesagt, unseren Streitkräften. Ich möchte gar nicht so martialisch klingen, aber letztlich, wir brauchen siegfähige Streitkräfte. Ich höre auf die Frage, kann sich Europa verteidigen? Ich glaube, es ist nicht die Frage, ob sich Europa verteidigen können. Europa kann sich verteidigen. Es ist die Frage, zu welchen Kosten sich Europa verteidigen kann. Und alles, wo wir nicht vorbereitet sind, und unsere ganzen Anstrengungen basieren ja letztlich auf Abschreckung. Das heißt, wir wollen einem möglichen Gegner aufzeigen, dass wir uns verteidigen können, um ihn letztlich von einem Angriff abzuhalten. Früher, als ich noch Soldat war, war das im Prinzip der Slogan, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Und genau daran hat sich eigentlich auf Seite der NATO und den europäischen Kunden nichts geändert. Aber das muss natürlich glaubhaft sein, dass man sich auch verteidigen kann.
Noch einmal zurück zur Drohnenbedrohung. Ist es eine Milchmädchenrechnung, dass man sagt, die Panzerung oder die Härtung von Fahrzeugen muss deutlich stärker werden deswegen?
Nee, ist keine Milchmädchenrechnung. Es ist einfach nur zu einfach, die Conclusio ist zu einfach gedacht. Es Man kann nicht manchmal kann man natürlich sehr salopp sagen, mehr hilft mehr. Aber letztlich ist es ja auch eine Frage von Gewicht. Also es gibt passive Lösungen, wie Sie ansprechen. Also müsste man entsprechend dann eine Panzerung dicker machen. Das wäre ein passiver Schutz. Müssen wir mit reaktiven Schutzsystemen arbeiten oder aktiven Schutzsystemen? Müssen wir Bedrohungen abfangen, bevor sie aufs Fahrzeug und treffen? Müssen wir Bedrohungen abfangen, bevor sie überhaupt in den Gefechtsbereich wirken können, eindringen können? Also das ist sicherlich komplexer, als nur zu sagen, wir machen die Fahrzeuge schwerer. Das wird nicht ausreichen und ist auch nicht den Weg, den wir beschreiten.
Kann man vielleicht an dieser Stelle überhaupt einen Einblick geben, was fragen denn Streitkräfte aktuell bei Ihnen nach und wo gehen Sie auch in Vorleistung hinsichtlich Innovation, hinsichtlich Forschung?
Ja, also zum einen haben wir mit unseren Systemen in den letzten Jahren sehr konsequent das Thema militärische Mobilität umgesetzt. Und es war im Prinzip die Aufgabenstellung, dass wir in der Lage sind, unsere Landstreitkräfte in schnellstmöglicher Zeit an eine zu verteidigende Grenze des NATO-Gebiets oder des EU-Gebiets zu bringen. Also weite Distanz Systeme einsetzen zu können bzw. dorthin zu bringen. Und wir haben festgestellt, wenn Sie sich da das Straßen- und Schienennetz angucken, die Brücken angucken, über die dann Fahrzeuge übersetzen müssen, dass Fahrzeuge gewisse Gewichte nicht überschreiten können, weil sie einfach zu schwer werden. Und von daher war für uns der erste Schritt zu sagen, wir dürfen Fahrzeuge nicht schwerer bauen als MLC 50. MLC ist eine Bezeichnung für Military Last Class. Das ist also eine Berechnung für ein Militärfahrzeug, dass Fahrzeuge schnell eingesetzt werden können. Es geht um die Frage der Radtechnologie, ob Sie radgestützte Fahrzeuge einsetzen oder kettengestützte Fahrzeuge. Beide haben unterschiedliche Charakteristiken. Und daraus ergab sich eben für uns die erste Aufgabenstellung, dass wir die militärische Mobilität optimieren. Das heißt, wenn es irgendwo zu einem möglichen Feuer kommt, dass wir sehr schnell dort die Feuerwehr hinschicken können. Was wir aktuell prüfen, sind jetzt Technologiefelder. Wie entwickelt sich momentan das neue Gefechtsfeld? Wie kämpft Russland in der Ukraine? Wie verteidigt sich die Ukraine gegen Russland? Dann ist sicherlich ein Bereich, wie können wir unbemannte Systeme mit bemannten Systemen teamen, also miteinander arbeiten. Das sind Fragestellungen zum einen, wir können unbemannte Fahrzeuge, da geht es ums Netzwerk, resilient auf dem Gefechtsfeld mit einem bemannten System zusammenarbeiten. Da muss man natürlich genau hinschauen. Ein Gefechtsfeld ist natürlich jetzt nicht eine bundesdeutsche Autobahn. Also wenn wir heute in der Lage sind, ein ziviles Fahrzeug oder ein LKW quasi autonom über die Straße fahren zu lassen, dann ist das natürlich unter Optimalbedingungen mit Beschilderung, mit Technologien, die man einsetzen kann, mit Laser. All diese Dinge, die gibt es auf dem Gefechtsfeld nicht in der Form. Das heißt, ein Gefechtsfeld ist eigentlich ein hochgradig gechallengedes und komplexes Terrain, in dem die Systeme unter widrigsten Bedingungen wirken können müssen. Und da ist also die Frage bei bemannten und unbemannten Teaming, welche Netzwerke können eingesetzt werden, dass beide Systeme miteinander kommunizieren können, ohne dass sie gestört werden können. Zum anderen, wie können unbemannte Systeme taktisch im Raum bewegt werden? Also wir sind der Meinung, und das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns, wir glauben nicht, dass wir autonome Maschinen haben werden, die autonomen Krieg führen. Wir wollen es aus zweierlei Gründen nicht. Wir wollen es aus ethischen Gründen nicht, weil wir glauben und überzeugt sind, dass der Mensch immer im Loop sein muss und die ultimative Entscheidung treffen muss, wenn es über Leben und Tod geht. Und der andere Punkt ist natürlich, wenn sie autonom auf dem Gefechtsfeld sich bewegen, dann sind die autonomen Systeme für die nächsten Jahre, wie wir sehen, eben nicht in der Lage, sich dort so taktisch bewegen zu können, so schnell. Dazu ist die Technologie noch nicht vorhanden. Das ist eine Kombinatorik von zwei Sachen. Also das Bemannte, Unbemannte, das Netzwerk und dann natürlich auch die Effektorik, also die Sensorik ist, damit sie eine Bedrohung wahrnehmen können, ob es das können sie sehen können, ob sie es hören können, ob sie es anderweitig detektieren können, zum Beispiel mit Radarsystemen. Und dann eben die Frage, wie verarbeiten sie, dass sie wissen, handelt es sich um eine Bedrohung oder nicht? Also das Identifizieren von einem Target, das Analysieren und dann entsprechend eine Maßnahme einzusetzen. Also welche Effektoren setzen sie ein, um dann die Bedrohung dann auszuschalten? Und das ist im Prinzip so der Sensor bis zum Shooter, dieser Verbund, diese Phase, die immer schneller ablaufen muss, ist ein Thema, das uns als Landsystemhersteller natürlich sehr beschäftigt.
Wie sehen Sie denn das Gefechtsfeld der Zukunft eigentlich?
Wenn wir die aktuellen Technologietrends uns anschauen und beziehungsweise Technologie, die in der militärischen Anwendung oder anwendbar ist, und sobald was anwendbar ist, wird es auch leider Gottes angewandt, wird wahrscheinlich das Gefechtsfeld der Zukunft, ohne Ihnen genau sagen zu können, wie breit dieser Streifen sein wird, wahrscheinlich ein Gefechtsfeld sein, in dem nur unbemannte Systeme operieren zunächst, das hochgradig gechallenged wird mit verschiedenen Maßnahmen im elektromagnetischen Spektrum, im genetischen Spektrum, in dieser Zone, die viele als Killing Zone bezeichnen, wird kein Blut fließen. Das heißt, da wird sich auch kein Mensch, kein Soldatin befinden, wo erstmal Maschinen und Sensoren aufeinandertreffen. Und das wird dann die Frage sein, wie dieser Mix an Systemen, unbemannten Systemen auf diesem Gefechtsfeld, weil irgendwann kommt man natürlich dann auch, in der Verteidigung, irgendwann der Bereich, wo man natürlich dann auch auf bemannte Systeme stößt, um jetzt mal bei einer Verteidigungsoperation zu bleiben. Angriffsoperationen können Sie sich wahrscheinlich ähnlich vorstellen, wo dann unbemannte Systeme dann auch einen Angriff vorantragen können. Und es geht natürlich bei jeder Operation, die stattfindet auf dem Gefechtsfeld, um die Vermeidung von zum einen Kollateralschäden, aber auch die Vermeidung von eigenen Schäden. Hier ist natürlich sicherlich von eigenen Soldaten von daher wird das Gefechtsfeld sicherlich sehr technisiert, sehr transparent und sehr letal werden. Also letal wirklich im Sinne, wie ich das auch meine. Und durch verschiedene unbemannte Systeme da auch entsprechend dominiert.
Also du hast territoriale Gewinne auch durch unbemannte Systeme?
Das ist durchaus denkbar, aber jetzt aus Verteidigersicht werden wir sicherlich einen Verteidigungsstreifen aufbauen, durch den ein Angreifer erst einmal durchmanövrieren muss, bevor er gegebenenfalls auf Hauptverteidigungskräfte stößt. Und bis dahin, das Militär spricht hier von Abnutzen, abgenutzt wird oder geschwächt wird, gestört wird. Also das Gefecht, das wir sehen werden, von dem wir ausgehen, ist eben genau nicht dieser statische Stellungskrieg, wie wir in der Ukraine sehen, wo fast keine Geländegewinne stattfinden, sondern vermutlich ein deutlich dynamisches Gefecht oder ein Kriegsszenario, wo auch Raumgewinne, größere Raumgewinne, temporär, wo sie die komplette Fähigkeitsspektrum benötigen, um letztlich die gesteckten Ziele, die sie als Militär gesteckt haben, umsetzen zu können. Ja, so würde ich das beschreiben.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Militär aktuell gibt es auch gedruckt. Das österreichische Militärmagazin erscheint 4-mal pro Jahr und berichtet über sicherheitspolitische Themen, über das österreichische Bundesheer und über die internationale Verteidigungswirtschaft. Laufend Neuigkeiten bekommen Sie über unseren Newsletter Feldpost, auf unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auf unserem Online-Portal. Tauchen Sie jetzt ein in unsere Welt unter militäraktuell.at.
Lassen Sie uns noch kurz auf das Thema Manned-Unmanned-Teaming zurückkommen. Was wäre das eine typische Gefechtstechnik? Wie wäre das dann wirklich im Einsatz?
Ja, indem Sie vielleicht ein sogenanntes, wie kann man sich am besten vorstellen, dass Sie sagen, wir haben ein bemanntes Mutterschiff, das gewisse Fähigkeiten hat. Das ist wie ein Flugzeugträger, um den sehr viele unbemannte Systeme kreisen, es schützen, es Dinge für dieses große System aufklären können. damit es wirken kann. Also es ist im Prinzip ein Verbund nicht mehr von einer zentralen Plattform, sondern es ist Zusammenwirkung von mehreren, also damit es ein dezentrales System, das durch Soldatenhand geführt wird.
Also ein von Menschen gesteuerter Escort-Schützenpanzer hat mehrere unbemannte Logistikfahrzeuge im Schlepptau zum Beispiel oder ein...
Das wäre eine Möglichkeit, wobei ich da gerade mal so über die Logistik spreche, sondern es wird dann darum gehen, was die unbemannten Systeme, die können ja genauso bewaffnet sein, die können auch eine weitreichende Sensorik drauf haben oder wir haben ganz verschiedene und sie können natürlich auch als Täuschkörper eingesetzt werden. Das heißt, viele sprechen ja von dem gläsernen Gefechtsfeld. Das heißt, weil wir sehr viele Drohnen permanent im Raum haben, es ist sehr schwierig, sich in einem Raum unerkannt zu bewegen. Und Gefechtsfeld bedeutet, wenn sie erkannt sind, werden sie bekämpft. Und dann ist eben die Fragestellung für uns, wenn sie sich im Gefechtsfeld bewegen, wird der Punkt von Tarnen und Täuschen auch zunehmend wichtig. Und hier sehen wir durchaus auch großes Potenzial, inwieweit unbemannte Systeme natürlich auch täuschen können. Ohne jetzt hier sehr ins Detail gehen zu können, aber hier denken wir in alle Richtungen, was wir auch tun müssen, um nicht aufgeklärt zu werden und damit der Truppe die Möglichkeit zu geben, ihren Operationsplan entsprechend durchführen zu können.
Genau, und auch irgendwo auch wieder ein Schwergewicht bilden zu können, was nicht sofort aufgeklärt wird.
Das ist richtig. Und da, wo Sie angesprochen haben, natürlich mit logistischen Systemen, es geht natürlich auch darum, haben die Streitkräfte des Bundeswehr ausreichend Soldaten, es geht um die Frage der Wehrpflicht. Und da gibt es sicherlich gewisse Funktionalitäten, Sie sprachen Logistik an, also müssen alle Logistik-LKWs durch einen Fahrer bestückt sein. Die Zukunft wird das verneinen, das muss nicht so sein. Dann wird wahrscheinlich einer bemannt sein und viele andere werden unbemannt folgen. Da gibt es verschiedene Lösungsansätze. Wir versuchen natürlich auch dann die Besatzungszahl, die erforderliche Zahl von Soldaten dann im Gefechtsfeld zu reduzieren und trotzdem den gleichen Gefechtswert zu erzielen. Und da spielt natürlich Technologie eine ganz entscheidende Rolle.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, was auch Streitkräfte nachfragen. Wie sieht es denn aktuell bei Beschaffungsprozessen aus? Sind die deutlich schneller als vor ein paar Jahren zum Beispiel?
Die sind in der Tat sehr viel schneller geworden. Jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, über welches Land wir sprechen. Aber dadurch, dass ich natürlich in meiner Funktion auch als Geschäftsführer in Deutschland tätig bin, auch in Österreich tätig bin, sie sind schneller geworden. Sie sind professionell in der Zusammenarbeit geworden. Weil natürlich beide Seiten, sowohl natürlich auf der einen Seite der Bedarfsträger und Bedarfsdecker, also sprich das österreichische Bundesheer oder die Bundeswehr, auf der einen Seite Systeme braucht, die Industrie bereitstellt. Und da ist ein schnellstmögliches und effizientes oder effektives Zusammenarbeiten unerlässlich. Dazu sind die administrativen und gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Beispiel in Deutschland ja geschaffen worden, das Beschaffungsbeschleunigungsgesetz. Also dass man schneller Dinge beschaffen kann. Natürlich in der klaren Annahme und in der klaren Erwartung, dass die Industrie, wenn sie natürlich dann entsprechend schnell einen Auftrag bekommt, entsprechend auch schnell liefert. Weil nur dann ist im Prinzip der Bogen geschlossen. Es geht ja nicht darum zu sagen, wir wollen die Auftragsbücher der Industrie füllen, sondern es geht darum, unseren Streitkräften, und es ist Ablieferung der Fahrzeuge, sie mit den entsprechenden Geräten und Systemen auszustatten. Und das ist eigentlich für uns ein ganz klarer Fokus und ein ganz klares Commitment. Wir wollen liefern. Wir liefern und wir liefern im Zeitrahmen.
Es hilft das beste Produkt nichts, wenn es in 10 Jahren kommt.
So ist es. Oder wenn es zu teuer ist. Oder wenn es nicht die Qualität hat. Insofern ist es schon auch eine komplexe Aufgabenstellung, die man nur gemeinsam im Team lösen kann. Und sehr fokussiert natürlich unternehmerisch und auch als Manager darauf achtet, dass wir die entsprechenden Prozesse anpassen, die Kapazitäten aufbauen. Auch ein sehr großes Augenmerk natürlich auf die Supply Chain haben. Und Sie sprachen vorher auch den Pandu an. Sie wissen, also ist ja nicht nur ein Marketing-Slogan zu sagen, Pandu made in Austria, sondern es ist ja eine Erfolgsgeschichte, dass der Pandu Evolution in dem Sinn über 200 österreichische Unternehmen beteiligt. Also wir bauen das Fahrzeug in Österreich mit der österreichischen Industrie. Das schafft natürlich auch eine gewisse Unabhängigkeit, die auch wichtig ist. Wir stärken auf der einen Seite natürlich die Wirtschaft und schaffen neue Arbeitsplätze. Wir entwickeln neue Technologien dann im Land und sorgen damit natürlich auch indirekt, weil nur eine starke Wirtschaft beziehungsweise unsere Länder werden nur die Möglichkeit haben, sich effizient verteidigen zu können, wenn sie auf eine starke, leistungsfähige Wirtschaft sich abstützen können. Insofern muss sich da auch der Kreis schließen und die Aufgabe ist von uns vor Jahren bereits so angegangen worden. Wir wollen die Fahrzeuge, die wir für unseren Kunden bauen, auch entsprechend im Land bauen und natürlich auch sehr viele gute, auch kleinere, mittlere und kleinere Unternehmen, die klasse Ideen haben, weil wir Technologien brauchen, mit einbinden. Und auch das funktioniert letztlich auch nur im kollaborativen Miteinander, weil einer allein hat nicht nur die besten Ideen, ist immer ein Team-Effort. Und deswegen sind wir auch, wenngleich sicherlich sehr großer, aber auch ein sehr guter Teamplayer. Und wir spielen auch dort im Team Austria oder im Team Germany oder welches Team sie auch immer aufrufen, wo wir tätig sind. Das ist unser Anspruch.
Wenn Sie Teamplayer ansprechen, die Interoperabilität von Systemen ist ja auch ein großes Thema. Wie entgegnen Sie dem?
Ja, es ist nicht nur ein großes Thema, sondern wir geben darauf Antworten, ganz konkrete. Also wenn unsere Kunden sagen, wenn wir unsere Fahrzeuge betanken in der Koalition, dann wäre es auch sinnvoll, wenn wir über gleiche Tankstutzen verfügen. Und wenn Systeme natürlich so entwickelt worden sind, damit die Werkzeugsätze, die Ausbildungsmittel dafür nicht, dass man für jedes System immer was Unterschiedliches beschaffen kann, sondern dass wir unsere Streitkräfte, und das ist ja, glaube ich, der große Unterschied zu anderen, die europäische Verteidigung fußt ja auf einem kollektiven Verteidigung. Wir haben ja überall Bündnisarmeen, die halt so nur im Bündnis auch entsprechend agieren können. Und um das sicherzustellen, ist natürlich die Interoperabilität ein sehr probates und unerlässliches Mittel, wo wir ganz konkret eben Schnittstellen standardisieren. Das kann durch die NATO vorgegeben sein, das kann aber auch durch andere Standards vorgegeben sein. Einfach, dass die Systeme miteinander funktionieren können. Sie brauchen, wenn Sie eine wirksame und erfolgreiche Verteidigung von militärischen Kräften erreichen wollen, Sie müssen sicherstellen, dass die miteinander über eine sichere Kommunikationsleitung kommunizieren können. Sie müssen sicherstellen, dass die alle auf das gleiche Lagebild schauen können, dass man auch zur gleichen Beurteilung der Lage kommen kann. Und Sie müssen natürlich auch sicherstellen, dass, wenn es um logistisches Miteinander, die Anbindung, dass dort eben die Interoperabilität auch funktioniert. Und dass im Rahmen der militärischen Mobilität, wie vorher angesprochen, der tollste Panzer, der zu schwer ist, der zu spät kommt, hilft nicht. Das ist also ein ganzer Strauß an Aufgaben, die wir dort berücksichtigen müssen, um militärische Fahrzeuge oder Systeme insgesamt bauen zu können.
Erlauben Sie jetzt gegen Ende unseres Gesprächs noch einen kurzen Ausblick, was erwartet uns in den nächsten Jahren von General Dynamics European Land Systems und welche Schritte möchten Sie als Manager auch noch umsetzen?
Ganz wichtig ist, dass wir unsere Strategie 24500 beim Kunden auch entsprechend einlösen und dass wir die Kapazitäten, die wir jetzt im Aufbau haben, wir werden in den nächsten ein, zwei Jahre fast im Monatstakt neue Werke eröffnen, unsere Bänder werden laufen, die Fahrzeuge werden ausgeliefert werden. Wir werden auf neue Herausforderungen Antworten finden, gemeinsam mit anderen Industriepartnern für unsere Kunden. Und momentan fokussieren wir uns da sehr stark natürlich auf unsere europäischen Kunden. Und ich möchte meinen Beitrag leisten. Da schließt sich vielleicht für mich auch dann in Anführungszeichen so ein bisschen ein Kreis, der sich mit meinem Eintritt als Offizier in die Streitkräfte begonnen hat, dahingehend, dass ich den Beitrag leisten kann, dass wir auch weiterhin in Frieden und Freiheit gemeinsam leben können und uns niemand von außen eben auf bestimmt, wie wir zu leben haben oder uns dort einschränkt und dass wir Frieden haben. Das ist eine sehr große Motivation und das Ganze dort einen Teil zu leisten, ist auch hochspannend. Auch mit der jüngeren Generation, wenn Sie sehen, junge Ingenieure, neue Ideen, wie wir auch dann die Fähigkeit umsetzen mit Startups, mit neuen Ideen, die wir integrieren können. dass sowohl etablierte, starke Partner mit jungen Startups gemeinsam zusammenarbeiten, dass dann weiterhin ein Ökosystem entstehen kann in Europa, dass unser Kontinent auch weiterhin sowohl wirtschaftlich wie auch sicherheitspolitisch eine gute und friedvolle Zukunft vor sich hat. Das ist so ein Wunsch und Ansporn zugleich, würde ich sagen.
Ich denke, das war ein tolles Schlusswort, Herr Kaufmann. Vielen Dank für das Interview.
Herzlichen Dank, sehr gern.
So, und nun geht's mit dem Auto ein paar Minuten in den Nachbarort nach Tegerwilen, wo der Radpanzer Piranha produziert wird.
Wir sind da jetzt in der Produktionshalle.
Richtig, genau, hier in der Produktionshalle. Und ich dachte, wir gehen einfach mal gemeinsam den Weg, wie so ein Fahrzeug entsteht. Also wenn Sie durch die Produktion durchgehen, hier in diesem Bereich, wenn im Prinzip der Panzerstahl und Schweißbaugruppen angeliefert, auch von unseren Partnern, die wir hier im Prinzip dann so eine Fahrzeughüllen, also wir nennen es Wannen, aber das ist die Fahrzeughülle, oder man kann Monocoque sagen, wie ein Fahrzeug entsprechend dann hier die Wanne geschweißt wird. Das ist das Schweißzentrum hier. Eine Kernkompetenz ist natürlich das Bearbeiten von hochfesten Stählen. Haben hier spezielle Schweißfachingenieure und Panzerstahlschweiße, die zertifiziert sind dabei.
Da sieht man, da wird gerade ein Piranha geschweißt.
Richtig, da wird ein Piranha momentan auf die Produktionsvorrichtung vorbereitet, taktgeschweißt, und dass wir nachher dann auch sprechen mit Robotern das Fahrzeug in Teilen schweißen können. Wir können hier verschiedene, auf diesen zwei Linien können wir verschiedene Fahrzeuge also gleichzeitig durchschweißen, ob das jetzt Eagles oder ob das Piranhas sind, Piranha 4 oder Piranha 5, das spielt in diesem Falle keine Rolle. Sie sehen, das sind relativ große Vorrichtungen, um diese Strukturen entsprechend dann auch schweißen. Sie können Drehvorrichtungen, was Sie hier rechts sehen, bitte nicht in den Schweißblitz reingucken, dass wir in der Lage sind, immer von oben zu schweißen. Also nicht, dass er nicht quasi über Kopf schweißen, sondern quasi immer über dem Schweißen dann entsprechend stehen.
Okay, ein Piranha nach dem anderen steht hier und wird geflext.
Dieser große Raum vor uns, das ist im Sandstrahlbereich. Das ist roboterisiert, das heißt, schwere Arbeit werden dort hier auch Roboter durchgeführt. Und in Teilen muss natürlich aber auch noch händisch durchgeführt werden. Das heißt, wir können hier 24/7 durchstrahlen.
Das ist ein bisschen ruhiger.
Wir befinden uns hier in einer der modernsten Lackieranlagen überhaupt, die es in Europa gibt.
Man riecht schon.
Ja, wobei die Durchlüftung und die Lüftungsanlage hier sehr hochleistungsfähig ist. Wir haben hier mehrere Kabinen, wo wir unsere Fahrzeuge dann entsprechend und auch die Komponenten vorbereiten, Primer aufbringen und zur Grundierung, das ist Primer, auf so ein Fahrzeug aufbringen. Und dann wandert im Prinzip das Monocoque, wie vorher angesprochen, dann hier durch, nachdem es dann gesandstrahlt ist und lackiert wird.
Und die Teile kaufen Sie schon gebogen zu?
Das ist ganz unterschiedlich. Das ist eine Sache, wie wir das in unserem Produktionsprozess beschleunigt haben. Wir versuchen, die Durchlaufzeiten in unseren Werken zu beschleunigen, um höhere Outputraten rauszubekommen. Das heißt, da geht das Ganze Hand in Hand natürlich auch mit unseren Lieferanten und Partnern, wo wir normalerweise auch eine Double-Grütze mit unseren Partnern auch eine Double- und Triple-Sourcing-Strategie fahren. Das heißt, wir versuchen, Bottlenecks zu vermeiden, um eine hohe Taktrate sicherstellen zu können, grundsätzlich.
Das da hängen schon die weiß lackierten Teile.
Das sind einzelne Komponenten, die dann im Fahrzeug eingerüstet werden.
Weiß ist eine unübliche Farbe, aber gibt es im Innenraum doch ein bisschen.
Das gibt es im Innenraum ein bisschen, das ist richtig. Jetzt befinden wir uns hier auch in einer großen Halle. Das ist die Kleberei. Da wird Dampf eingestrahlt. Das heißt, der Raum hier ist der ist temperatur- und luftfeuchtigkeitskontrolliert. Weil hier kleben wir Paramid-Elemente in die Fahrzeuge ein, was schon ein Teil des der Schutzlösung drauf ist. Muss auch durch Spezialisten erfolgen. Es gibt mittlerweile Klebefachingenieure, dass das möglichst blasenfrei eingeklebt wird in das ganze Fahrzeug, im Innenleben des Fahrzeugs.
Und darum ist notwendig, die Luftfeuchtigkeit auch zu kontrollieren.
Die Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren, damit dann auch die Kleber kontrolliert aushärten und austrocknen können. Jetzt sind wir hier schon in der Montagehalle.
Kurve. Die Piranhas schauen immer endfertiger aus.
Genau, jetzt haben wir im Prinzip dann von der Monocoque-Struktur jetzt auf einer Linie. Sie sehen auch sehr viel Material, wo Material dann konfektioniert für jedes einzelne Fahrzeug vorbereitet ans Fahrzeug gebracht wird und dann in definierten Stufen dann zusammengebaut werden.
Station 1, da wird der P-Panzer gemacht.
Das sind jetzt die Radantriebe zum Beispiel, die wir komplett in-house fertigen. Also der Antriebsstrang und die Fahrzeugaufhängung, die entwickeln wir und fertigen wir selbst. Ich glaube, das sind wir im Landsystembereich die einzigen, die das in der kompletten Entwicklungs- und Fertigungstiefe tun. Es gibt uns die Möglichkeit, sämtliche automotive, kritische Technologie selbst in der Hand zu haben und sehr schnell und sehr innovativ reagieren zu können. Dass unsere Fahrzeuge mehr Achslenkungen haben, um die Mobilität zu erhöhen. Dass wir höhenverstellbare Fahrwerke haben. Verschiedene Fahrwerke haben, um damit im Prinzip höchste Mobilität sicherstellen zu können.
Also beim Piranha ist jedes Rad einzeln aufgehängt, jetzt im Unterschied zu einem herkömmlichen Auto ist das auf einer Einzelaufhängung.
Dass sie Einzelradaufhängungen haben, dass sie aber auch höhenverstellbare Fahrwerke haben, das ist ganz unterschiedlich bei den Fahrzeugen, je nachdem, was sie erfüllen müssen, die Mission. Da stehen wir jetzt vom Powerpack, das auch nach unseren Vorgaben dann entsprechend entwickelt wurde und getestet wurde. Ein Powerpack ist im Prinzip die Einheit, die Kühleinheit mit Motor und Getriebe, Fahrzeuggetriebe, die innerhalb einer definierten Zeit, da sprechen wir hier von Stunden.
In aggressivem Rot lackiert.
In einem schönen Orange lackiert.
Wie viel PS hat die?
Die Maschine hat jetzt knapp 600 PS. Das ist ein Dieseltriebwerk. Großserienprodukt, weil es da auch wichtig ist, Verfügbarkeit, schnelle Verfügbarkeit sicherstellen zu können. Da sehen Sie im Prinzip die definierten Stationen, die dann im Prinzip das Monocoque, das wir vor eingangs gesehen haben, dann hier zusammenwächst und wir hier im Bereich schon über eigentlich ein fertiges Produkt vor uns haben.
Das heißt, die Piranhas hier haben Räder, sie sind lackiert, es ist im Innenleben, darf man einen Blick reinwerfen. Aha, Batterien sind hier eingebaut.
Alles, was ein Fahrzeug so braucht, das geht jetzt in den Test. Das wird also jetzt getestet und geprüft. Und danach kommt es zurück und wird dann nochmal durchgecheckt.
Habt ihr da ein Testgelände?
Wir haben ein Testgelände, ein eigenes, wo wir erproben können, Abnahmen machen können, verschiedene Arten. Und danach, wenn das absolviert ist, jedes einzelne Fahrzeug wird dort handverlesen und durch unsere Experten dann entsprechend qualitätsgeprüft. Und danach gehen Sie hier eigentlich jetzt in Vorbereitung dann zur Auslieferung an den Kunden. Und das ist eigentlich das Schöne an unserem Produktionslayout. Sie machen ein paar Schleifen, Sie schieben Material am Eingang der Fabrik rein und am anderen Tor rollen die Fahrzeuge raus.
So einfach ist Produktion.
So einfach ist Produktion.
Wenn wir jetzt da reinschauen, da sieht man eine runde Vorrichtung im Piranha, da wird ein Turm drauf kommen.
Ja, das ist ein Mörserkampfsystem. Das wir hier vorbereiten. Das ist ja unsere Pandur oder Piranha-Familie, ist ja ein Familienfahrzeug in verschiedensten Varianten, die wir unsere Kunden ausliefern. Da ist jede Variante bereits bei irgendeinem Kunden im Einsatz. Gibt uns die Möglichkeit, natürlich dann sofort marktverfügbare Lösungen an Neukunden anbieten zu können. Und das ist auch sicherlich ein Teil der Stärke, die wir haben in diesem Bereich, wenn es darum auch geht, dann lieferfähig zu sein. Und jeder Kunde, der bei uns sich für ein neues Fahrzeug entscheidet, hat im Prinzip eine Variante, die einsatzerprobt ist, auf Herz und Nieren getestet und höchste Qualität entspricht.
Wie gelangen die fertigen Fahrzeuge dann zum Kunden?
Die werden dann verladen, entsprechend dann auf dem Transport, je nachdem, was vereinbart ist, gehen die dann weiter und werden noch gegebenenfalls kundenseitiges Equipment eingerüstet, also Kundenbeistellungen. Und sind dann im Prinzip fertig zur Abnahme, die der Kunde teilweise hier abnimmt oder dann entsprechend bei sich an einem eigenen Standort.
Das heißt, der Kunde kommt her, nützt hier euer Testgelände, nimmt es gegebenenfalls ab.
Wir haben auch natürlich die Qualitäts- und Güteprüfer unserer Kunden bei uns, die hier auch im ganzen Fertigungsprozess, den Fertigungsprozess überwachen und auch wissen, was wir da tun. Und im Portal ist der Kunde über jeden einzelnen Schritt informiert. Und das Schöne an unserem Werk, was wir hier haben, weil sich natürlich alles bei uns um das Fahrzeugbauen dreht und wir stolze Fahrzeugbauer sind, wenn wir die Tür aufmachen,
ja.
Da sehen Sie, da sind wir nämlich gerade eben hergekommen, da sind wir im Eingangsbereich.
Sind wir beim Empfang.
Genau, beim Empfang. Das heißt, alles ist bei uns sehr eng zusammen. Die Entwicklung, die Administration und alles dreht sich bei uns ums Fahrzeug. Insofern, willkommen bei GDLS.
Das hätte man zu Beginn sagen sollen. Wir sagen danke für die Einladung und die seltenen Einblicke in die Produktion bei GDELS hier in der Schweiz. Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Militär aktuell veranstaltet am 21. Mai 2026 in Wien die zweite Auflage des Symposiums Dronevation und Defense. Den Link zu diesem Drohnensymposium gibt's natürlich in den Shownotes. Danke fürs Dabeisein und auf Wiederhören.
Das war Militär aktuell, der Podcast. Besuchen Sie uns auch online unter militäraktuell.at und abonnieren Sie unser gedrucktes Magazin.